Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Digitalisierung führt zu transformativen Änderungen, führt zu einer Transformation in Unternehmen und gleichzeitig sind aber digitale Lösungen, technische Lösungen und Innovationen ja in vielen Fällen auch ein sehr, sehr wichtiger Lösungsbeitrag, um andere Transformationen voranzubringen, die wir in unserer Gesellschaft aktuell sehen. Und eine solche Transformation, in die ja wir als Gesellschaft und ich glaube, man kann eigentlich sagen, wir als Menschheit gerade stecken, wo wir uns abmühen, den Weg zu gehen, ist der Weg hin zur Nachhaltigkeit. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen heute ja so ein bisschen eine Bestandsaufnahme machen, Nachhaltigkeit im Jahre 2024, wo stehen wir da? Und dann aber auch, so wie das im Untertitel auch angekündigt ist, uns damit beschäftigen, wie können denn Technologie und Innovation und damit sicherlich zum Teil auch digitale Innovationen ein Teil der Lösung sein hin zu mehr Nachhaltigkeit und zu den Zielen, die wir als Menschheit, glaube ich, ja alternativlos vor uns haben. Und ich freue mich heute, einen Gast begrüßen zu dürfen, der sich seit jetzt fast anderthalb Jahrzehnten extrem intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility auseinandergesetzt hat und auseinandersetzt. Mein Gast heute ist Andreas Maslow. Er ist CEO und Co-Founder von Verso. Lieber Andreas, schön, dass du heute da bist.
Jan, vielen Dank für das Intro und ja, freue mich da zu sein, freue mich aufs Gespräch.
Ja, du, bevor wir einsteigen in Nachhaltigkeit und wo wir stehen und was da passieren muss und sollte und kann, magst du so ein paar Worte ja zu dir sagen, was du da, ich finde, sehr, sehr Spannendes in den letzten ja 15 Jahren aufgebaut und gemacht hast und wer auch Verso ist, weil ich glaube, das gibt uns einen schönen Kontext und wir sind dann eigentlich auch damit schon mitten im Thema drin, wenn man ehrlich ist.
Ja, also Jan, super gerne. Genau, Andreas Maslow, Mitgründer und CEO von Verso. Und wie du schon gesagt hast, wir sind jetzt im 14. Jahr, 2010, habe ich mit meinem Mitgründer Florian das Verso gegründet. Und ich sage immer ganz gerne, wir haben uns schon mit Nachhaltigkeit, CSR oder ESG, den Begriff gab es damals noch gar nicht, schon mit befasst, wo es noch nicht sexy war oder en vogue oder in aller Munde. Und das ist das, was uns halt sehr früh einfach schon umgetrieben hat. Ja, also die nachhaltige Transformation, wie können und welchen Beitrag können Unternehmen zu der nachhaltigen Transformation stiften und welchen sollten sie auch stiften. Und wir haben sehr früh festgestellt, dass es sehr schnell dran hapert, den Schritt 1 zu gehen. Ja, wo stehe ich überhaupt als mein Unternehmen, mit meinem Unternehmen und wo kann ich Impact erzeugen und wie münzt das dann aber auch für mich konkret um als Unternehmen? Also was sind die Mehrwerte dazu? Mhm. Und genau, aus dieser Problemstellung ist die Idee von Verso entstanden, 2010, und dann haben wir losgelegt und haben ja jetzt anderthalb Jahrzehnte, hast du so schön gesagt, sind wir jetzt fast dran und beschäftigen uns sehr europaweit mit dem Thema der nachhaltigen Transformation, was für uns Innovation ist. Ja, und ich zu meiner Person, ich bin vom Herzen her schon immer Unternehmer, bin seit 18 Jahren unternehmerisch tätig und ja, mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Willenskraft und mit sehr viel Passion bei dem Thema dabei. Denn wie ich schon gesagt habe, nachhaltige Transformation ist Innovation, es ist Veränderung, es ist das Hinterfragen des Status quo. Und es ist sehr, sehr motivierend, wenn man an den Themen arbeitet, weil man weiß, man arbeitet nicht am Teil der Probleme für die Welt, sondern am Teil der Lösungen für die Welt. Hm.
Da bist du genau, ja, die Probleme und Lösungen für die Welt, ja, wenn wir mal so aufs große Ganze gucken, Nachhaltigkeit, ja, nicht mehr wegzudenken in allen Möglichkeiten, in allen möglichen Diskussionen, aber wo stehen wir da? 2024, wo ich bin mir da manchmal nicht so sicher, je nachdem, was man hört, ist das Glas halb voll, ist das halb leer, wo stehen wir da? Was ist da irgendwie so die Situation heute.
Ja. Ich versuche es mal ein bisschen einzuordnen aus meinem Kosmos und mit meinem Blick drauf. Und da würde ich halt einmal zurückgehen ins Jahr 2010. Wo standen wir da? Ja, und ich sag mal, die große Überschrift, die große Veränderung so im letzten Jahrzehnt oder in den letzten anderthalb Jahrzehnten ist im Prinzip hier das Thema von Reden zum Tun, ja, also vom Reden zum Handeln zu kommen. Und vor 10, vor 15 Jahren hat auch schon jeden, den man gefragt hat, jede Führungskraft, jeden Unternehmenslenker, Lenkerin, ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. Es ist wichtig für deinen Erfolg, deines Geschäfts, haben damals schon immer 80, 90, welche Studie man auch hernimmt, immer schon mit Ja beantwortet. Das große Thema war aber, ins Handeln zu kommen, tatsächlich in die Umsetzung zu kommen. Und das ist so das große Thema, was sich geändert hat. Und hier muss man aber auch sich ehrlich machen, warum hat sich das denn geändert? Ja, wir wissen alle, die steigenden Meeresspiegel, Dürreperioden, Probleme in der Lieferkette, so all die Themen, die mit sich kommen, stark auch aus dem Umweltbereich getrieben. Aber warum ist das Thema vor allem jetzt in den letzten Jahren so stark in den Fokus gerückt? Und das ist ganz klar extrinsisch durch Regulatorik. Das ist auch eine der großen Änderungen in den letzten Jahren, weil es war, bisher konnte man machen, was man möchte im Nachhaltigkeitsbereich. Ja, ich sage immer ganz gerne platt gesagt, die Bienen aufs Dach, auf mein Firmengebäude und die Elektrozapfsäule vorne hin und schon bin ich nachhaltig. Nee, das ist es definitiv nicht. Und dafür gibt es jetzt eben in vielerlei Hinsicht verschiedene Regulatoriken europaweit, CSRD ist da die große Überschrift, die das jetzt regelt. Und das ist so aus den letzten 10 Jahren, Thema war schon immer da. Alle haben viele Lippenbekenntnisse, das tatsächliche Tun war aber sehr, sehr wenig. Und das hat sich jetzt extrinsisch stark geändert durch Regulatorik, durch wandelnde Lieferketten und natürlich auch große Unternehmen, die mehr und mehr darauf achten und dies auch von ihren Kundinnen bzw. Zulieferern auch verlangen. Ja? Und das sind so, sage ich mal jetzt mal so im Kurzumriss, so die Veränderungen.
Ganz kurz nur, weil du, ich meine, ihr habt ja auch sehr stark natürlich in Deutschland und Europa Bezug, aber passiert auch global im Rest der Welt was? Weil manchmal gibt es ja auch dieses Argument, ja, wir strengen uns hier so an, aber auf dem Rest des Planeten passiert nicht so viel. Wie ist da die Lage?
Ja, also Jan, finde ich nochmal einen sehr, sehr guten Punkt. Danke, dass du da auch nochmal nachfragst. Also tatsächlich gibt es, jetzt wenn man einmal in die USA rüberschaut, da ist das Thema auch schon sehr lange sehr präsent. Also vor allem, wenn man in dem ESG-Bereich ist, das E ist in den USA sehr stark, war auch nochmal damals, wenn ich jetzt wieder zurückgucke und dann zu heute mit der Wahl von damals Barack Obama und so, gab es da so eine richtige Welle von Gründungen und so weiter und so fort. Das Thema ist dort auch wichtig, ja, jetzt gerade natürlich im Wahljahr und so weiter auf einem normalen Level, aber auch in den USA hat das höchste Relevanz, UK auch sehr viele Regulatoriken und jetzt auch sehr interessant seit einigen Wochen auch Asien mit China, wo China jetzt die ersten Bestrebungen gibt, hey, wir müssen auch, weil Nachhaltigkeit ist ja auch Langfristigkeit, ja, und auch im Wirtschaftskontext möchte man ja nicht nur jetzt gute Gewinne machen, gute, resiliente Unternehmen haben, sondern auch noch in 10, in 20, in 30, 50 Jahre plus. Und da ist jetzt China auch vorangegangen und hat gesagt, hey, wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. In Europa wurde jetzt hier schon sehr viel Arbeit gemacht, sich schon sehr viel mit beschäftigt, auch regulatorisch. Lass uns das doch übernehmen als Blaupause und auf den asiatischen Markt überführen. Und wenn wir, wie wir alle wissen, globale Lieferketten hängt eh alle schon miteinander zusammen, da macht es natürlich schon Sinn, den Vorstoß, den Europa definitiv gemacht hat mit European Green Deal, CSRD, gibt es da definitiv die Tendenz, dass das weltweite Auswirkungen hat und wir hier als Vorreiter unterwegs sind und sich die ein oder anderen Länder oder Regionen mit anschließen. Mhm. Was ich sehr positiv finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das heißt, du zeichnest ja, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich ein durchaus positives Bild, weil wir so ein bisschen stärker weggekommen sind von dem, ja, ist ein wichtiges Thema, man müsste was machen und es gibt die, ich fand das schön, ich kenne da auch die Unternehmen, die ihre Bienen auf dem Dach haben und sonst ist nicht viel passiert. Ja. Und da sagst du auch gezwungenermaßen durch die Regulatorik und natürlich auch durch die globalen Zusammenhänge, wenn ich ein global agierender Konzern bin, dann treibe ich das ja überall und kann das nicht nur in meinem einen Werk in, ich weiß es nicht, Darmstadt, Mannheim oder Stuttgart treiben. Ja. Jetzt hast du relativ viel über die Regulatorik geredet. Kannst du ein bisschen noch konkretisieren, was wird da denn eigentlich reguliert? Also welche Vorgaben bekomme ich da als Unternehmen? Woran muss ich mich denn da halten?
Ja, also das ist natürlich jetzt relativ facettenreich. Wenn ich gucke, jetzt sind es, glaube ich, wenn man so möchte, im Nachhaltigkeitsbereich 6 verschiedene Regulatoriken, die in Kraft treten oder getreten sind, angefangen vom Lieferkettengesetz bis hin zur CSRD, ist da alles dabei. Aber in Summe ist es im Prinzip, wann bin ich betroffen? Ja, da muss ich oder kann ich einmal reingucken. In der Regel so ab 250 Mitarbeitende bei der CSRD und beim Umsatz von 50 Millionen in einer Bilanzsumme von 25 Millionen, dann bin ich da in der Range und werde kurz- oder mittelfristig betroffen sein von der Regulatorik, darf einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen und darf ich mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigen. Es können aber auch Unternehmen schon sehr früher davon betroffen sein, durch die Lieferketten. Ja? Wenn meine wichtigen Lieferanten schon sagen, hey, ich brauche die und die Datenpunkte, kannst du mir die bitte liefern, dann bin ich schon vielleicht früher mit betroffen. Oder auch noch ein anderes konkretes Beispiel, Firmenfinanzierung. Ich bin dran, möchte meine nächste Produktionsstätte bauen, möchte meinen Standort erweitern etc., gehe dort zur Bank. Und es ist jetzt, die meisten Banken erheben jetzt einfach schon ESG-Kriterien und fragen, hey, wir geben dir gerne den Kredit, aber kannst du uns die 10 Punkte, die 20 Datenpunkte etc. Bitte aus ESG-Gesichtspunkte liefern? Wo stehst du da, wo willst du da hin? Mhm. Ja, genau.
Und was für Datenpunkte sind das zum Beispiel? Also was wollen die von, egal ob jetzt regulatorisch, wenn ich größer bin oder eben weil ich Zulieferer bin zu jemand, der das sehr ernst nimmt oder ich meine Finanzierungsrunde möchte. Was sind da so Beispiele für so Daten, die ich nachweisen muss? Und das führt ja dann zu einer Handlung, die zu mehr Nachhaltigkeit führt. So ist ja da die Reihenfolge, oder?
Ja, genau richtig. Also so grundsätzlich, um das fachlich ganz richtig zu machen, gibt es da noch das Thema der Wesentlichkeitsanalyse. Ja, also was ist für mich wesentlich? Ein produzierendes Unternehmen hat andere wesentliche Themen als wie ein Serviceunternehmen oder wie ein Finanzunternehmen und so weiter und so fort. Ja, also da sind wir wieder bei der Biene auf dem Dach. Alles machen, alles richtig wichtig, aber was ist wirklich wesentlich für mich? Und das unterscheidet sich dann je Branche dann auf alle Fälle. Genau, und dann, wie du gesagt hast, dann leite ich meine Themen daraus ab, wo jeder immer mit dabei ist, ist jetzt aus dem E-Bereich, aus dem Environmental-Bereich, hat man nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll, also eine Klimabilanz, ja, also wie viel CO2 emittiere ich, ja, das ist eigentlich jetzt mal so das klassische Thema, wo ja auch mit die meisten mit konfrontiert sind und schon mal davon gehört haben. Es geht aber auch hin bis zu Fluktuationsraten, Männer- und Frauengleichheit, Equal Pay, solche Themen sind mit dabei, mein Social Engagement, bin ich im Ausland tätig, Kinderarbeit, also wirklich so, das sind klassische Themen, wo alle immer von mit betroffen sind.
Okay. Das heißt, man kann da nicht sagen, das ist nicht irgendwie ein Thema und da muss ich mich dran halten, ja, sondern das ist eben aufgrund der Wesentlichkeit, kann das durchaus unterschiedlich sein, je nach Branche und je nach Tätigkeit, in der ich bin.
Ja, korrekt. Mhm. Was ja gut ist, Jan. Ja, also ansonsten macht da jeder, wie gesagt, die Bienen auf dem Dach. Und wenn man sich wesentlich anguckt und dann sieht man, ach guck mal, ich habe hier direkt, du hast vorhin gesagt, glaube ich, Mannheim oder so, mein Produktionsstandort, und ich sehe hier ganz konkret habe ich meinen höchsten CO2-Emittentenwert, dann kann ich da, weiß ich da meinen Impact-Hebel und dann kann ich daraus Ziele ableiten, Maßnahmen ableiten, Vielleicht habe ich Low-Hanging Fruits, ja, Umstellung meines Stromtarifes oder so, und kann da sofort gleich positiv wirken und habe viel mehr auch mit meiner Investition erreicht, als wenn ich mich irgendwo irgendwie engagiere und habe vielleicht noch gar nicht so den Leitfaden. Also die Wesentlichkeit und in dem Fall auch die doppelte Wesentlichkeit ist dann auch da für mich der Leitfaden. Und dann ist dahinter gelegt durch die Gesetzgebung auch noch konkret, was fällt denn da drunter? Also das ist das, ich sag mal, das Schöne durch die Regulierung. Man kriegt jetzt einen Leitfaden und auch eine Vergleichbarkeit europaweit, was es vorher nicht gegeben hat. Ja, also man kann dann direkt gucken, das portugiesische Unternehmen mit dem deutschen und so weiter und so fort. Oder auch in den Branchen kriegt man mehr eine Vergleichbarkeit, weil es weggeht von jeder macht irgendwie was hinzu, das ist das Rahmen oder der Rahmenwerk.
Ja, und was da ja ganz tief drin ist, ist diese Tatsache, dass jetzt Entscheidungen faktenbasiert getroffen werden können, weil ich eben diese Fakten jetzt gezwungenermaßen erhebe. Und ich erinnere mich sehr gut daran, wie wir uns vor 8 Jahren, glaube ich, kennengelernt haben. Und das, was bei mir hängen geblieben ist, dass einer eurer Gründungsgedanken ja war, naja, die schreiben sich da alle irgendwie, wir sind nachhaltig auf ihre Pappbecher und in ihre Jahresberichte, aber haben überhaupt gar keine Ahnung, was dahinter steckt. Ja. Und was du ja sehr, sehr stark jetzt gerade sagst, ist da diese Faktenbasis, die ist erzwungenermaßen da und das führt dann zu besseren Entscheidungen.
Ja, definitiv, Jan. Und es geht auch weg von, also es gibt nicht das nachhaltige Unternehmen, ja, was von A bis Z durch ist. Nachhaltigkeit ist eine Reise. Ja, das ist ein Weg. Wichtig ist anzufangen. Und wo fange ich an und wie fange ich an und was mache ich dann? Und auf diese Reise dann auch alle seine Stakeholder eben mitzunehmen. Das ist so das Wichtige. Nicht so, ich bin hier perfekt und schau mal, tolle Pappbecher und so weiter und so fort, sondern hey, ich habe mich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Es ist im besten Fall ganz oben Geschäftsführung, Vorstand, wie auch immer, aufgehangen und wir gehen das Thema sehr konsequent und intensiv an und das machen wir. Und da werden Fehler passieren, da werden Sachen nicht gut laufen, da wird man Learnings haben, das hat nicht so gut funktioniert. Ja, dann darüber transparent, ehrlich, richtig kommunizieren und dann trifft das auch immer auf Verständnis, beziehungsweise ist immer sehr interessant, was dann auch zurückkommt. Und wenn wir bei dem Bankenbeispiel bleiben und ich liefere dann die Daten, die von mir verlangt werden, sehen wir jetzt in den letzten 2 Jahren ganz massiv, kriege ich bessere Konditionen bei den Zinssätzen von der Bank, ja, wenn ich die Sachen richtig mache. Und dann habe ich natürlich sofort einen positiven Impact. Und das ist dann immer das, was bei uns passiert. Hey, was können wir jetzt als nächstes machen? Wie geht's weiter? Ja, mehr War of Talents, ja, auch ein Thema, was dich auch immer umtreibt. Wenn ich ein nachhaltiges, agierendes Unternehmen bin und das darstelle, kriege ich bessere Bewerbungen. Ich ziehe andere Leute an, die sagen, hey, da möchte ich dran teilhaben, ich möchte das mit weiter verbessern, ja, um ein weiteres Beispiel zu nennen. Ja, ich habe bessere Gespräche mit Investoren, ja. Ich habe eine andere Positionierung gegenüber dem Wettbewerb und.
Ja, total spannend. Ich glaube, wir haben gut schon beleuchtet, warum es anders ist, ja, warum es aus Unternehmenssicht anders ist als vor 10 Jahren, was da viel passiert ist. Jetzt hatte ich eingangs so mich in meinem Eingangsstatement so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, naja, Technologie und Innovation sind dann häufig die Lösung, ja, um überhaupt nachhaltig zu werden. Ja. Ja. Und ich glaube, eine Dimension davon ist ja das Reporting, aber es geht ja wahrscheinlich weit darüber hinaus. Kannst du einfach so ein paar Beispiele bringen, wie Technologie und Innovation helfen können, nachhaltiger zu werden, wenn ich ein Unternehmen mit 250 oder 25.000 Mitarbeitern bin. Ja. Was sind da so schöne Sachen, wo du sagst, das habe ich gesehen und das finde ich einfach gut?
Ja, sehr gute Frage und da auch zum Kontext, wo wir angefangen haben 2010. Wir sind ein Softwareunternehmen und wir waren, wo wir gegründet haben, unter den ersten 5 Technologieunternehmen in Europa, die das Thema beleuchtet haben. Ja, also das war und wir waren schon, ich sage mal ganz gerne, in der Cloud mit unserer Software als SaaS-Anbieter, wo Apple noch gar keine eigene Cloud hatte. Also waren da auch technologisch von Anfang an sehr stark dabei. Und warum? Wenn ich jetzt die letzte Regulatorik nehme, der CSRD, werden 1.144 Datenpunkte in Summe abgefragt oder können abgefragt werden. Das kann ich schön mit Excel, Word, PowerPoint und so weiter und so fort gerne machen. Auf alle Fälle, ja. Es ist aber natürlich bei 1.144 Datenpunkten sehr mühselig. Ja, und deswegen haben wir schon immer auf Technologie geschaut, weil ich möchte Dinge automatisieren. Viele Daten sind einfach schon vorhanden, leben irgendwo bei den Unternehmen, meistens tatsächlich in Excel, und dann sollen die doch gut und einfach über Schnittstellen importiert zur Verfügung gestellt werden. Und ich möchte mich ja nicht über die Datenerhebung mit auseinandersetzen, die ganze Zeit rauf und runter, sondern ich möchte mit den Daten arbeiten. Ich möchte sie kommunizieren, dass ich rechtlich compliant bin und so weiter und so fort. Und dann möchte ich ja meine Schlüsse ziehen, ja, und zu besser, wie du gesagt hast, zu besseren Entscheidungen kommen. Und deswegen braucht es aus unserer Sicht, braucht es Technologie, braucht es smarte Systeme, wo ich all das eben auch vereinen kann. Ja, wenn ich einen normalen Mittelständler nehme, wie du jetzt gerade gesagt hast, mit ein paar hundert oder paar tausend Lieferanten, ja, dann ist da sehr viel Arbeit, wenn ich da meine Lieferkettentransparenz nach vorne bringen möchte. Ja, und dann kann ich das auch wieder mit Excel machen, oder ich sehe visualisiert auf einer globalen Map meine ganzen Lieferanten von Tier 1, 2, 3, also meine direkten Lieferanten und deren Lieferanten, und kann dann mehr in die Steuerung gehen, mehr ins Aktive. Also ich komme mehr vom Reaktiven ins Aktive, wenn ich alle meine Daten technologisch in einer Oberfläche habe. Mhm.
Das heißt aber, das ist eigentlich das, was wir ja sehr häufig bei ja so diesen Digitalisierungsthemen sehen. Daten sind irgendwie schon da, aber eben nicht sauber, nicht zentral erfasst. Und weil das nicht der Fall ist, nutze ich sie nicht und kann eigentlich keinen Mehrwert stiften.
Ja. Ja, richtig. Also bei fast jedem Unternehmen ist, heißt es ja immer, wenn wir wüssten, was wir alles wissen, dann
genau.
dann wäre es gut. Und das ist das Spannende auch bei dem Thema Nachhaltigkeit und warum nachhaltige Transformation. So als Beispiel, so Nachhaltigkeitsberichte sind mit die best abgestimmtesten und qualitativ hochwertigsten Berichte. Warum? Ich muss mich einmal mit dem Thema Nachhaltigkeit als Querschnittsthema mit meinem gesamten Unternehmen befassen. Mit jeder Abteilung, in jede Ecke muss ich sozusagen einmal reingucken. Und wenn ich das natürlich, also ich sage immer, das ist Datengold, ein Datenschatz, den wir da haben, der einmal ganzheitlich erfasst wird. Und wenn ich den im Kontext dann bringe, kann ich besser steuern, ich sehe, wo habe ich Gaps, wo muss ich noch nachjustieren und so weiter und so fort. Auch ein interessanter Fakt, oder nach der Corona-Zeit oder während der Corona-Zeit, Unternehmen, die schon länger auf Nachhaltigkeit gesetzt haben, sind durch, jetzt in dem Fall in der Pandemie, resilienter durchgegangen, ja, weil sie mehr ihre Risiken im Griff hatten und früher und schneller agieren und reagieren konnten.
Sehr, sehr spannend. Ich finde diesen Corona-Fakt schon sehr, sehr beeindruckend. Hast du irgendwie sonst auch so ein, ja, von dem, was du mit deinen Kunden erarbeitest, so ein Beispiel, wo du sagst, hey, ich habe da irgendwie beim Kunden mitbekommen, der hat mit unserer Hilfe vielleicht auch genau diese Daten und Transparenz bekommen und hat auf einmal eine Erkenntnis, womit wir alle nicht gerechnet hätten und auch der Kunde nicht. Jetzt so diese überraschende Sache, die man daraus lernen kann, die man eben nicht erwartet, weißt du?
Ja, also es ist ganz oft immer sehr unterschiedlich und jedes Mal sehr, sehr spannend. Also deswegen, es wird nie langweilig bei uns und mit unseren Kunden. Meistens gibt es einen extrinsischen Faktor, ja. Also mein großer Lieferant beziehungsweise Kunde fragt mich nach den und den 10 Themen an. Ja, und jetzt misst Aufwand schnell, ich muss Gas geben. Ja, und dann gehen wir damit rein, helfen da, natürlich immer ganz unterschiedlich, und dann wird kommuniziert, die Daten zur Verfügung gestellt. Und was dann immer oftmals passiert ist, gibt natürlich grünes Häkchen, alles schön, alles geht weiter. Oder dann kommt zurück, hey, das ist ja richtig gut, was ihr macht. Ja, können wir mehr abnehmen? Ja, weil ihr seid ja genau so ein Lieferant, wie wir uns das musterhaft vorstellen. Was können wir noch machen? Ja, und habt dann gleich eine Preisdiskussion. Also habt dann gleich eine ganz andere Ebene. Oder das Bankenbeispiel. Ja, ich krieg, 0,25% Basispunkte besser, weil ich eine gute Datenbasis habe. Ja, habe ich sofort den Impact. Ja, also oftmals ist es der Einstieg eigentlich so lästig. Ich werde gefragt. Ich bin regulatorisch betroffen. Hin dann zu einem ersten positiven Ergebnis, und dann, was können wir noch machen? Und das ist so, wo wir von der nachhaltigen Transformation reden. Nicht, was weiß ich, 20 Sachen alles auf einmal mit einer konkreten Sache eben loslegen und dann Stück für Stück weiter. Ja. Und das macht dann sehr viel Spaß.
Ja. Sondern eigentlich so dieser Reisegedanke, den du vorhin auch schon angesprochen hattest, und ich rate jetzt mal, ja, aber ich vermute, ich habe recht. So der Tipp, wenn ich das Thema angehen möchte, ist wahrscheinlich einfach loszulegen, das, was ich tun sollte, oder?
Ja, also am besten einfach jetzt anfangen, nicht im halben Jahr und sonst irgendwas. Also deswegen auch, sagen wir auch immer gleich, technologisch gestützt, nicht hier in Monaten Implementierung und was auch immer vergeuden, sondern jetzt loslegen, wo habe ich Hebel? Jeder hat Hebel, die gibt es überall. Und oftmals man auch viele unserer Kundinnen überrascht, mit welchen Hebel man tatsächlich wie viel erreichen kann. Ja, und die eben zu heben und da einfach loszulegen, genau. Wir kennen das, glaube ich, alle zum Jahreswechsel hier, Vorsätze, Fitnessstudio, 20 Sachen auf seiner Bucketlist und so weiter und so fort. Und was macht man wenig? Ja. Ja, deswegen mit einer Sache anfangen und weiter geht's.
Jetzt ist es so, in meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt nicht ganz so tief im Thema drin, aber in meiner Wahrnehmung gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die das, glaube ich, ganz wunderbar machen. Viele von den Großen, habe ich den Eindruck, haben dem Ganzen sehr, sehr viel Augenmerk jetzt gegeben und meinen das und machen das auch sehr, sehr ernst. Und gleichzeitig gibt es irgendwie, glaube ich, auch noch eine ganze Reihe von Unternehmen, die sich sehr schwer tun mit dem Thema. Warum tun sich manche damit so schwer?
Weil es eine Komplexität natürlich hat. Also wie ich diese 1144 Datenpunkte, die ich genannt habe, und dann bin ich ein gutes, also wie du sagst, also große Konzerne sind schon lange dahinter, weil sie es auch müssen und haben natürlich auch nochmal einen anderen Apparat dahinter, eigene ESG, Nachhaltigkeitsabteilungen und so weiter und so. Also dezidiert viele Personen, die sich um das Thema kümmern. Wo wir hauptsächlich unterwegs sind, im mittelständischen Bereich, also von 250, sage ich mal, bis 8000 Mitarbeitende, sind neu betroffen von dem Thema, haben dann so viele Sachen auf einmal vor sich. Ja, ESG, CSRD, EU-Taxonomie, LKSG und so weiter. Ich kann jetzt noch mehr Abkürzungen sagen und dann denkst du, oh Gott, ja, und alle haben ja ihr Bestandsgeschäft. Ja, und das kommt dann noch zusätzlich durch viel Bürokratie etc. dazu und so ist dann oftmals dann der Einstieg. Ja, deswegen also die Komplexität, die es mit sich gibt und das ist einfach aus über 14 Jahren Nachhaltigkeit, man darf, muss, soll auch noch viel erklären. Ja, warum ist das Thema, die Diskussion haben wir nach wie vor in einem anderen Kontext, aber deswegen ist erstmal, man steht tatsächlich, wie sagt man hier so schön, wie der Ochs vorm Berg, ja, der Berg ist riesig und wo soll ich da bloß anfangen?
Ja, ich kann mir das gut vorstellen und gerade wenn ich an die von dir gerade angesprochene Zielgruppe der Mittelständler und größeren Mittelständler denke, auf die bricht natürlich ja auch nicht nur dieses Thema rein, sondern dann gibt es auch noch irgendwie die böse Cybersecurity, um die man sich kümmern muss und dies und jenes. Ja.
Ja, ja.
Und gleichzeitig sind natürlich häufig in solchen Unternehmen auch die Prozesse nicht so reif wie in einem Konzern. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das erstmal Angst macht. Ja,
ja, aber was ich dir sagen muss, Jan, was toll, also der Mittelstand ist großartig. Ja,
ja.
Das ist einfach, weil schon seit Generationen dahinter, Hidden Champions haben, das ist einfach, das ist unfassbar. Technologisch, Weltmarktführer und so weiter und so fort. Und da ist, da sage ich so, da schlummert so ein Potenzial, weil die wahnsinnig gut sind. Ja? Da guckst du hin, Fluktuationsraten, was weiß ich, durchschnittlich 15 bis 20 Jahren verweilen die Mitarbeitenden und Unternehmen und so weiter und so fort. Ist das nachhaltig? Ja, ist es. Ja, weil da passiert ganz viel richtig. Und das einfach darzustellen, in den Kontext zu bringen und zu kommunizieren, sollte man unbedingt tun. Ja? Mhm. Und dann an den wesentlichen Themen arbeiten.
Und ich glaube, da vielleicht auch Stärken erkennen, wo man sich gar nicht klar war, wie stark die eigentlich sind.
Ja, ja. Also wir hatten da vielleicht da ein kleines Beispiel, auch mit Mittelständler, sind da in die Analyse gegangen und so weiter und so fort und dann waren wir bei Lieferanten und da war dem einen Kunden gar nicht bewusst, dass seine fünf Hauptlieferanten, dass man mit denen seit Unternehmensgründung arbeitet. Unternehmensgründung war vor 85 Jahren. Ja, und das, da ist erst die Erkenntnis dann einmal gewonnen. So was, also wir haben immer noch die gleichen Hauptlieferanten. Das war natürlich irgendwo schon so klar, aber noch nicht so präsent, ja. Und daraus hat man ein schönes Fest gemacht und so weiter und so fort. Ja? Also da schlummert viel drin, ja.
Du. Andreas, ich würde mich freuen, noch 10 solche Beispiele von dir zu hören, aber im Sinne des Formates und der Dauer dieses Podcastes sollten wir, glaube ich, langsam die Kurve bekommen. Hast du zu unserem heutigen Thema Nachhaltigkeit 2024, ja, wo stehen wir, die Bestandsaufnahme und auch dieses Gedankens, Technologie, Innovation können die Lösung sein. Hast du da für uns so die berühmten 3 Dinge zum Mitnehmen, die 3 Key Takeaways?
Ja, also A, anfangen, Schritt 1, Wesentlichkeitsanalyse und technologisch gestützt loslegen.
Also das, was du heute erklärt hast, einfach einmal abarbeiten.
Ja, einmal schön durchgehen und gut ist.
Ja. Du, sehr gut, vielen Dank. Hast du zum Schluss für unsere Hörerinnen und Hörer auch noch eine Empfehlung für ein Buch oder einen Podcast oder etwas anderes zum Lesen?
Ja, ein paar fallen mir gerade ein. Also einmal ein Podcast, neben natürlich dem großartigen hier von dir, den Gewinne Zukunft von Zackes, Nachhaltigkeitspodcast, wo auch viel über die Praxis erzählt wird, den kann ich sehr empfehlen. Dann finde ich noch einen sehr guten Podcast, den Auf- und Ab-Podcast von Chris Sorell, also Performance Recovery Podcast. Also man, wenn man selber viel und gut in der Performance sein soll, muss man auch selber auf sich achten. Den finde ich noch ganz gut. Und bei dem Gesamtthema eine Buchempfehlung, Reinventing Organizations von Lalou, ist ein sehr spannendes Buch.
Vielen Dank, Andreas. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, packen wir die beiden Podcasts und das Buch natürlich in die Shownotes, dass Sie das auch finden. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, für die vielen spannenden Beispiele und ich glaube, diese mutmachende Perspektive, dass wir da auf einem guten Weg, auf einer guten Reise sind.
Auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Hat mich gefreut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.